Dr. Alex von Frankenberg ist Geschäftsführer von Hightech Gründerfonds, einem Venture Capital Fonds, der insgesamt 900 Millionen Euro under Management verwaltet. Insgesamt 3 Fonds hat der Hightech Gründerfonds bisher erfolgreich aufgelegt und damit über 650 Unternehmen finanziert, von denen bereits mehr als 150 erfolgreich verkauft oder an die Börse gebracht wurden. Man kann also sagen, der Hightech Gründerfonds hat Gewicht in der deutschen Startup-Landschaft. Wir wollen mit Alex heute aber nicht über Wagniskapital und GründerInnengeist sprechen, sondern über Bitcoin. Denn Alex von Frankenberg ist profilierter Bitcoiner. Als Teil der deutschen Delegationsreise waren wir beide im vergangenen November in El Salvador und haben uns einen Eindruck über den Stand der Dinge in Sachen Bitcoin-Gesetz gemacht. Unter anderem darum soll es heute auch gehen. Und damit herzlich willkommen bei BTC Echo, Alex von Frankenberg. Moin.
Hi David, der Name ist ein bisschen lang und kompliziert. Also Just Do It Alex ist mein Kürzel auf Twitter und mein Mindset. Einfach mal machen. Genau, ja. Freue mich, dabei zu sein.
Gerne. Lass uns gleich mal reinstarten, Alex. El Salvador liegt jetzt so ein halbes Jahr zurück. Wie blickst du mit etwas Abstand auf die Zeit dort zurück? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Also ganz viel Positives. Wir wurden super mega nett empfangen, haben die Wirtschaftsministerin getroffen, haben den deutschen Botschafter getroffen, haben die Chefin einer staatlichen Bank vergleichbar mit der KW getroffen. Ich musste dann so ein paar Tage früher zurückreisen und die restliche Gruppe hat dann auch noch den Event besucht, wo der Präsident Bitcoin City und Bitcoin Bond so. Und was, glaube ich, am wichtigsten war, war die positive Energie, die Hoffnung, Hope, was einerseits der Präsident versucht, indem er das Land ein bisschen stabilisiert und modernisiert und auf den Aufwärtskurs bringt, andererseits eben auch direkt durch Bitcoin. El Salvador hat keine eigene Währung, ist bürgerkriegsgeplagt, bandengeplagt, wirklich schwer und kann eigentlich nur gewinnen, kann nicht mehr richtig viel verlieren. Und Bitcoin verspricht da halt Hope und auch echte ökonomische Vorteile.
Fährst du nochmal hin?
Genau, wir überlegen, also war jetzt in der Telegram-Gruppe mal die Frage, auch wieder im November für die Adopting Bitcoin-Konferenz hinzufahren. Lust hätte ich auf jeden Fall, weil ich meine, November Deutschland, das Wetter kennen wir alle und November El Salvador, 28 Grad, Sonne und super nette Leute.
Lass uns mal über die Volcano-Bonds sprechen. Am Ende von der Bitcoin City, also beziehungsweise von der Bitcoin Week hat Bukele ja Bitcoin City bekannt gegeben. Das Ganze sollte finanziert werden mit sogenannten Bitcoin-Bonds, so, also in dem Sinne Volcano-Bonds, weil diese Stadt in der Nähe von einem Vulkan gebaut werden sollte. Das Ganze sollte auf der Liquid-Sidechain von Blockchain emittiert werden. Jetzt hat Bukele den Zeitpunkt so ein bisschen verpasst für den Launch. Wie ist da dein Gefühl zu? Glaubst du, die Bonds kommen noch?
Ja, vielleicht mal einen Schritt zurück. Wir sehen ja verschiedene Akteure bei der Bitcoin-Adoption. Also Privatpersonen, da vor allen Dingen erstmal die Tech-Leute, die Geeks, Spekulanten und alle möglichen Leute, und da sind wir schon relativ breit gekommen. Und da sehen wir Bitcoin Adoption auf der Corporate-Seite. Michael Saylor hat da, glaube ich, die Dämme gebrochen. Wir sehen jetzt die ersten ETFs auf der Investorenseite, Australien gerade. So, und was eben besonders ist und bemerkenswert ist, dass El Salvador das erste Land der Welt war, was gesagt hat, okay, Bitcoin ist wirklich Zahlungsmittel. Und die Idee, und das ist sehr faszinierend und sehr, sehr positiv, die Idee ist, ich tue was Gutes für das Land. Ich modernisiere das Land, ich habe harte ökonomische Vorteile, weil die Remittances kosten irgendwie 400 Millionen und mit Bitcoin kostet halt dann viel weniger. Und generiere echt einen Value für ein sehr armes Land. Und in dem Kontext, der Bitcoin Bond verspricht einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt. Ja, weil El Salvador ist ein schlechter Schuldner. Die normalen Anleihen rentieren mit irgendwie 30%, also eine hohe Auszahlrendite und hängen so ein bisschen auch, weiß ich genau, am Tropf des IWF und können sich eben nicht ohne weiteres finanzieren. So, und die Idee, ich lege einen Bitcoin-Bond auf, verspricht eben einerseits besseren Zugang zum Kapitalmarkt, niedrigere Zinsen, 6,5 statt irgendwie 13, 15, ist natürlich auch wertvoll für das Land. Und der zweite Schritt, ich mache halt mit dem Bitcoin-Bond was, nämlich baue halt eine Stadt auf, Bitcoin City, die eben gewisse Rahmenbedingungen hat, die versprechen, dass es eben gut funktioniert, dass da eine gewisse gute ökonomische Aktivität entsteht, auch super positiv. So, wenn man einen Doppelklick macht auf die Struktur, also die sagen ja, die Hälfte lege ich an in Bitcoin, die andere Hälfte baue ich die Stadt Und sozusagen über die Kursgewinne von Bitcoin kann man dann eine höhere Rendite erzielen oder vielleicht sogar dann auch der Bond aus Sicht von El Salvador getilgt werden. Wenn man da dann genau hinschaut, dann kann man natürlich als Anleger diese Struktur günstiger selber nachbilden. Ja, ich nehme halt 1.000 Euro, die ich da investieren würde, kaufe halt 500 Euro Bitcoin und kaufe 500 Euro normalen Bond. So, der Finanzexperte hat es schnell durchschaut und sagt, es ist gar nicht so attraktiv. Und das kann natürlich der Grund sein, warum sich es verzögert. Auf der anderen Seite kann man natürlich da auch einen Beitrag leisten zum Aufbau von einem armen Land. Und wir so als, also unser Mindset, man hat der Gründerfonds, wir finanzieren junge Gründer, die dann was Tolles machen. Das passt ja schon gut dazu. Man würde dann ein Land finanzieren, was eben in Schwierigkeiten ist und dann vielleicht es schafft, aus diesen Schwierigkeiten rauszukommen. Das ist schon eine gute Sache und da kann man natürlich auch nicht Rendite verzichten, aber dann kann man vielleicht auch eine nicht ganz perfekte Struktur wählen und in diesen Bond investieren.
Als Bitcoin-Holder frage ich mich halt so ein bisschen, ob es nicht, naja, rein auf der Renditeseite vielleicht besser wäre, wenn ich einfach Bitcoin halte oder investiere als so ein Volcano-Bond. Also würdest du dann persönlich den Volcano-Bond präferieren oder auch irgendwie in Bitcoin investieren?
Ich würde den auf jeden Fall kaufen. Die Frage ist, wie viel? Ja, sind es jetzt 1.000 Euro oder 100.000? Wahrscheinlich eher 1.000. Die Frage ist ja schon auch noch ein bisschen, das ist ja unklar, was ist mit dem Bond noch verbunden? Also es hieß ja wohl, dass wenn man eben ab 100.000 investiert, was ich jetzt schon sehr, sehr viel finde, dass man dann auch noch eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen würde oder eine Staatsbürgerschaft. Jetzt braucht man keine großen Horrorszenarien sich ausmalen, was gerade in Europa passiert, aber es könnte natürlich auch wertvoll sein, im Notfall irgendwie da einen zweiten Standbein zu haben. Jetzt ist El Salvador vielleicht nicht das präferierte Land im Vergleich zu von mir aus Costa Rica, die da irgendwie so ein bisschen sicherer sind. In Summe, aber man müsste halt dann einfach mal schauen, wie sieht der Bond in Summe aus. Das könnte schon attraktiv sein. Ich denke, als Bitcoiner sollte man auf jeden Fall kaufen. Die Frage ist halt, wie viel.
Ja, mit dem Geld will ja Bukele auch unter anderem in Bitcoin selbst investieren und dann irgendwann so Dividenden ausschütten. Was mich jetzt aber so ein bisschen interessiert, ist so diese spieltheoretische Ebene. Wenn jetzt alle anderen Staaten irgendwie auf El Salvador schauen und man sieht, Bukele kauft Bitcoin und nimmt dafür sogar Schulden auf, um noch mehr zu kaufen, dann klingeln bei mir direkt so diese spieltheoretischen, ja, jetzt ist das Nationalstaaten-Game irgendwie eröffnet. Rechnest du damit, dass jetzt auch andere Staaten Bitcoin kaufen oder es vielleicht sogar schon machen?
Ja, und das ist die große Frage und das ist auch meine Hauptmotivation gewesen, dahin zu fahren. Welchen Impact hat's? Was bringt's? So, und jetzt kann es natürlich sein, ich, El Salvador hat Bitcoin als Zahlungsmittel, es bringt irgendwie nichts. Ja, weil kein Mensch nutzt es, ist zu volatil, die Leute verstehen es nicht und irgendwie verläuft es halt ins andere. Dann bringt es nichts. Dann haben die aber auch nicht viel verloren. Viel Aufwand gehabt vielleicht und vielleicht auch einen kleinen Image-Schaden, wobei ehrlicherweise bei dem Image, was das Land hat, kann man auch gar nicht mehr viel Schaden haben. So. Und auf der anderen Seite könnte es ja sein, dass es was bringt. Und da gibt es viele Argumente dafür. Und ich hatte das, als es announced wurde, im Juli letzten Jahres getwittert, ja, falls wir einen positiven Impact sehen, also stärkeres Wirtschaftswachstum, Rückgang der Kriminalität, höherer Wohlstand für die Leute, dann in der Tat ist es natürlich ein Vorbild für andere Länder, die sehen, es funktioniert, es bringt was, also mache ich auch. Und dann genau ist natürlich das Land, was als nächstes folgt, besser dran als das Land, was als übernächstes folgt. Und diesen Tweet, by the way, hatte der Präsident dann zufällig retweetet, und der hatte dann 240.000 Views und ging halt völlig viral. Und das ist aber kein Zufall. Also das ist halt wirklich die Frage. Und die Frage ist offen. Gibt es Indikatoren? Was bringt's? Und wenn es was bringt, dann werden wir eine riesen lange Liste von anderen Ländern sehen, die dem folgen werden, mit entsprechenden Effekten für auch den Preis.
Was sind das so deiner Meinung nach für Länder? Also eher, sag ich mal, jetzt Schwellenländer, Entwicklungsländer oder Industriestaaten, um das irgendwie so zu gruppieren?
Genau, also da gibt es ein paar Kriterien. Ich glaube, ein Kriterium ist, wahrscheinlich braucht man eine Regierung, die offen für Neues ist. Und das hängt unter anderem auch am Alter. Der Bukele ist ja recht jung, mit jetzt 40, glaube ich, oder so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da, das sehen wir ja auch in unserem Tagesgeschäft, auch ein bisschen radikalere Innovationen öffnet, hängt auch ein bisschen am Alter. Also wahrscheinlich braucht man eine junge, moderne, aufgeschlossene Regierung. Man braucht vielleicht, und das ist ein großer Use Case, eben diesen Remittance Case, wo man eben ganz viel Geld spart mit extrem hohen Gebühren. Vielleicht auch diesen Tourismus Case, dass der Tourismus da angekurbelt wird. Und eben aber auch ein Land, wo, wie eben in El Salvador, ganz viele Leute keinen Zugang zum Finanzsystem haben. Ja, weil da haben wir keine Konten und dann mit Bitcoin hätte man eben Zugang zu einem, ja, zum Zahlungs- und Finanzsystem. Und ein Argument ist natürlich, andere Argumente sind irgendwie, die keine eigene Währung haben. Also es gibt ja viele Länder, die letztlich am Dollar hängen und keine eigene Währung haben. Und andere Kandidaten sind sicher Länder mit hoher Inflation und all of a sudden sind plötzlich ganz, ganz viele Länder. Da kennen wir die Klassiker, Venezuela, Argentinien, Türkei, vielleicht auch Deutschland mit bald 10% Inflation. Also ich glaube, es gibt viele, viele Kandidaten. Und ich hatte in El Salvador einen Berater getroffen, der so Regierung berät, und der meinte, also bezüglich Bitcoin Adoption, und der meinte, dieses Jahr rechnet er mit 5 bis 10 weiteren Ländern. Haben wir jetzt nicht gesehen bisher. Wir haben nur so ein bisschen Lugano und was noch gesehen. So
Madeira war Madeira, irgendwie genau. Auf der ja, Madeira. Bitcoin-Konferenz. Ja,
immerhin in der ja. EU, so de facto ja, ja. Bitcoin-Standard, nicht wirklich gesetzliches Zahlungsmittel. Aber ich glaube, wenn wir den Nutzen sehen, dann werden wir ganz, ganz viele Länder sehen, die da folgen.
Entscheidend ist ja auch so ein bisschen, also was wir jetzt ja auch sehen, ist einerseits irgendwie Nation-State-Adoption und dann sehen wir auch so Unternehmens-Adoption. Also wir sehen irgendwie natürlich klassisches Beispiel MicroStrategy, Michael Saylor, aber jetzt auch Terra Luna, die irgendwie angekündigt haben, 10 Milliarden in Bitcoin zu stecken, um ihren Stablecoin abzudecken. Welche Bedeutung haben so diese großen Unternehmen für dich? Oder siehst du das positiv, dass jetzt auch wirklich große, auch börsennotierte Unternehmen so massiv in Bitcoin investieren?
Genau, Michael Saylor ist ja unglaublich. Also nicht nur war auch er mehr oder weniger der Erste, zumindest mal der Erste, der sehr sehr öffentlich und aber auch sehr groß in Bitcoin investiert hat und aber auch nicht aufhört. Und ein Schritt nach dem anderen geht und mittlerweile hat er, ich glaube, der letzte Schritt war, dass er 250 Millionen Dollar Kredit auf die Bitcoin-Bestände aufgenommen hat und dann sogar noch tiefer eingestiegen ist. Da muss man schon echt mutig sein, weil wenn man eben leveraged und dann schwankt und dann kann man plötzlich da auch irgendwie emotional oder auch wirtschaftlich unter Druck kommen, würde ich jetzt, auch wenn ich sehr, sehr überzeugt bin, nicht machen und auch nicht empfehlen. Aber wenn man halt dann 100% überzeugt ist, so. Und was wir sehen in unserem Umfeld, viele, viele Firmen, die sich interessieren. Da gibt es jetzt ganz konkret einen Call mit dem von Lee, glaube ich, der CFO von MicroStrategy, wo sich aus unserem Umfeld Leute informieren. Und das Interesse ist da. Also es ist nicht riesig, riesig, aber es ist auch nicht mini-klein, sondern es ist relevant, würde ich sagen. Und auch da gibt es verschiedene Use Cases. Und Michael Saylor sagt ja sehr stark, ich lege meinen Dollar, der da irgendwie fällt, in Bitcoin an. Es gibt andere Use Cases. Wenn ich Bitcoin akzeptiere, dann kann ich positive Effekte auf meinen Business haben, bessere KPIs, wenn ich meinen Mitarbeiterinnen anbiete, Bitcoin, Teile des Gehalts in Bitcoin auszuzahlen, dann könnte man sagen, ja, kann ja jeder selber machen, aber nee, ist halt dann leichter und hat vielleicht einen positiven Image-Effekt für junge Leute, kann besser Leute rekrutieren und so weiter. Also ich glaube, neben diesem Treasury-Aspekt kann es ganz viele Aspekte geben, die das Business von dem Unternehmen befeuern, einen positiven Impact haben. Und dann ist es ganz parallel zu El Salvador, ja, wenn Unternehmen sehen, dass manche Unternehmen mit Bitcoin am Ende ein Business Case haben, dann werden auch da ganz viele folgen. Also das braucht halt ein bisschen Zeit, damit man es wirklich sieht und auch versteht und sich dann auch traut, den Schritt zu gehen. Aber auch hier mega positiv. Und Terra Luna ist unendlich groß. Das ist, und ich habe es auch da getwittert, ich hab an die EZB getwittert, habe gesagt, ich falle auf meine Knie und bitte euch, schaut euch den Case an. Warum ist es so groß? Die ganzen Fiat-Währungen waren ja mal so vor 100 Jahren mit Gold unterlegt. Ja, da gab es einen echten sozusagen Gegenwert. Das ist verschwunden, spätestens seit 1971, Goldbindung weg. Und mittlerweile sind die Fiat-Währungen durch Vertrauen unterlegt. Ja, man vertraut auf das System, auf die Zentralbank, auf die Staaten, die dann Steuereinnahmen haben und dann sozusagen einen Gegenwert haben. So, und dieses Vertrauen könnte man kritisch betrachten. Ja, das bröselt vielleicht ein bisschen jetzt mit der Inflation und auch der Unfähigkeit, jetzt gerade in Europa gegen die steigenden Inflationsraten die Zinsen zu erhöhen. So, und wenn ich jetzt als Terra Luna auch hier einen Case mache, dass ich eine Währung, einen dezentralen Stablecoin mit einem Wert hinterlege, nämlich Bitcoin, dann auch da könnte es halt sein, dass es positive Effekte hat und auch, dass dann auch Zentralbanken erkennen, zu sagen, uiui, das ist ja positiv, ich habe einen positiven Impact auf mein Ökosystem, wenn ich meine Währung mit Bitcoin hinterlege, dann mache ich das auch. Und auch da haben wir eben die Möglichkeit, dass es dann eben auch genauso in so einem Game theoretischen Effekt gibt. Die Leute, die schneller folgen, sind besser dran. Und auch das ist riesig. Das heißt, wir haben im Grunde drei große Adoption-Gruppen in den Startblöcken. Länder, Unternehmen und aber Zentralbanken, die nochmal unterschiedlich von Ländern zu betrachten sind. Und es ist total klar, wenn da sozusagen der Ball ins Rollen kommt, so richtig ins Rollen kommt, dann sehen wir sechsstellige Kurse innerhalb kürzester Zeit. Und zwar ordentliche sechsstellige Kurse. Das ist ein ganz spannender Moment. Wir gucken jetzt mit der Lupe drauf, was bringt's. Und wenn es was bringt, puff, riesig.
Das ist interessant, weil ich frage mich ja schon, wenn man sich jeden Tag mit Bitcoin befasst, dann kann man eigentlich gar nicht glauben, dass der Kurs nicht längst schon irgendwie bei 100.000 ist. Ich frage mich, also das ist ja irgendwie paradox, warum bricht der Kurs dann jetzt noch nicht aus?
Absolut. Und wir hatten es gestern sogar bei unserem Bitcoin 21 Stammtisch in Köln auch diskutiert und viele wundern sich. Und meine Prognose fürs letzte Jahr war ja tatsächlich 100.000, die nicht eingetreten ist. Ich habe dann gleich erhöht auf 150 für dieses Jahr. Das ist auch noch ganz schön weit weg. Ich glaube, Bitcoin ist eine Mischung. Wir sehen ja sehr hohe Korrelationen mit Tech-Stocks. Also in den letzten sogar ein, zwei Jahren. Also All-Time-High Bitcoin im November war wenige Tage vor oder nach dem All-Time-High von Nasdaq. Und Bitcoin ist eben eine Mischung. Einerseits das, was Bitcoin verspricht, nicht inflationierbares Asset, und auf der anderen Seite ist es auch natürlich eine Technologie und wird behandelt wie ein Tech-Stock, und die Tech-Stocks sind ja schon ganz sportlich gefallen teilweise, also PayPal und Netflix jetzt gerade vorgestern und so und viele andere auch, und in dem Moment, wo Bitcoin sozusagen von Investoren so behandelt wird wie eben ein Tech-Stock, entsteht sozusagen ein bisschen Downward Pressure, und ich glaube tatsächlich, dass das genau dieses Gegengewicht ist und Bitcoin halt hier so bei 50.000 Dollar gerade hält.
Wir waren ja beide auch auf der Bitcoin-Zitadelle letztes Jahr, und da hast du einen ziemlich interessanten Vortrag gehalten über Bitcoin als dominanter Standard. Was hast du damit gemeint?
Genau, also der Haupt-Use Case aktuell ist ja primär eben Store of Value. Und natürlich auch ein bisschen Payment und dann eben Check-Layer-Applikationen, da entwickelt sich was. Und die Frage ist ja, in diesem Use Case Store of Value gibt es da ganz, ganz viele sozusagen Player oder Technologien, Lösungen, oder gibt es da so einen dominanten Standard? Und nur als Analogie, wir haben ja zum Beispiel in der PC-Welt gesehen, da gibt es einen dominanten Standard, nämlich Microsoft Windows. Marktanteil irgendwie 95%. Apple mini klein in der Nische, Linux noch mini kleiner in der Nische, sonst nichts. Und dann ähnliches haben wir gesehen bei Smartphones. Da gab es ja ganz, ganz viele Systeme und das Rennen ist over. Wir haben 80% Android, 20% iOS. Da gibt es dann quasi zwei Standards, aber eben auch nicht mehr. Und die Frage ist, gibt es sowas Ähnliches bei Store of Value? Und im Kryptobereich ist das Rennen total gelaufen. Da gibt es Bitcoin und praktisch sonst nichts. Ethereum ist ja was ganz anderes, ja, Smart Contract. Als Store of Value gibt es natürlich noch Bitcoin Cash und Litecoin, aber der Marktanteil von Bitcoin ist da 95%. Und die Frage, warum sich so ein Standard etabliert, hängt eben an den Netzwerkeffekten. Und die Netzwerkeffekte beschreiben so eine Mechanik: je mehr Leute was nutzen, desto nützlicher wird es. Der Nutzen bei unveränderter Technologie erhöht sich mit der Adoption. Und was ich eben in dem Vortrag zeige, ist, dass es ganz, ganz, ganz viele Netzwerkeffekte gibt, die letztlich dafür sorgen, dass mit zunehmender Adoption der Nutzen dieses Bitcoin-Systems noch größer wird und alle anderen Wettbewerber nicht rankommen. So, im Kryptobereich ist die Frage beantwortet. Die spannende Frage ist, gibt ja ganz viele andere traditionelle Store-Value-Lösungen, nämlich Gold, aber auch Aktien und Immobilien und Anleihen. Ja, jemand, der, sagen wir mal, kurz vor der Rente ist und 100.000 erbt, der will ja nicht damit zocken, der will das eigentlich nur bewahren. Ja, und dann sage ich, ich will gar keine Rendite, sondern ich will nur, dass die 100.000 100.000 bleiben. Ja, weil ich gehe auch bald, also in dem Beispiel, jemand geht bald in Rente und so, und dann sagt er, Hauptsache ich behalte Rendite, ist mir nicht so wichtig. So, und was macht der? Der legt aufs Konto und merkt, huiuiui, Mordsinflation. Aktuell in 10 Jahren ist die Hälfte weg. Bei 7% Inflation. Das ist natürlich schon doof. Also sagt man, ich muss anlegen, ich kaufe eine Wohnung, ich kaufe einen Aktienfonds, ich kaufe eine Anleihe. So, und das macht er ja eigentlich nicht wegen der Rendite in dem Beispiel, sondern er macht es wegen Store Value. Das heißt, diese großen Assetklassen, Anleihen, Aktien, Immobilien, natürlich auch Gold, die sind eigentlich ein Store of Value. Und wenn Bitcoin der dominante Standard wird bei Store of Value über Krypto hinaus, dann ist das Potenzial nicht Gold mit 10 Billionen, sondern 100 Billionen. Und bei 20 Millionen Bitcoin, dann sind es 5 Millionen pro Bitcoin. Und mein Argument ist, die Netzwerkeffekte sind so stark, dass über viele, viele Jahre Bitcoin der insgesamt dominante Standard wird. Und dann sehen wir Preise im Millionenbereich.
Du hast ja auch so eine Mindmap aufgezeichnet, wo du so verschiedene Netzwerkeffekte irgendwie aufgezeichnet hast. Mhm. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einfach mal so exemplarisch 1, 2, 3 von diesen wirklich prägnanten Netzwerkeffekten genannt.
Genau, ein Netzwerkeffekt, und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, und das ist wirklich ein sehr wichtiges Beispiel, ist Mining und Hashrate. Ja, in dem Moment, wo die Hashrate zunimmt, erhöht sich die Sicherheit. Ja, weil das System kann mit einer 51% Attacke nicht attackiert werden. So, wenn sich die Sicherheit erhöht, dann sagen eben Nutzer, ja, jetzt ist ja sicher, ich kaufe Bitcoin. Und zwar Nutzer könnten eben sein, Privatpersonen, Unternehmen, Staaten, Zentralbanken. So, wenn die jetzt Bitcoin kaufen, geht der Preis ein bisschen hoch und dann lohnt sich mehr zu meinen. Dann gibt es mehr Miner und dann geht die Hashrate weiter hoch. Und dann entsteht so ein positiver Regelkreis, der eben dazu führt, dass sich das System selbst befeuert. So, wenn jetzt, sagen wir mal, in diesem kleinen Regelkreis der Preis hochgeht, dann gibt es natürlich andere Effekte. Wenn der Preis hochgeht, dann gibt es mehr Entwickler. Dann gibt es Leute, die sagen, also irgendwie spannend da, ich fange an darum zu programmieren, mache eine Wallet, mache eine Börse, On-Ramp, und alles Mögliche. So, wenn es jetzt mehr Wallets und Börsen gibt, dann gibt es mehr Zugänge für wiederum andere Nutzer, die sagen, ach ja, das ist ja jetzt ganz leicht, total userfreundlich. Und dann entsteht sozusagen ein zweiter Regelkreis. Ich kaufe mehr Sachen. So, jetzt gibt es dann noch Regulierung. Regulierung kann natürlich blöd sein, klar. Sehen wir gerade so ein bisschen ober. Aber kann eigentlich auch sehr positiv sein, gibt nämlich Sicherheit. Wenn ich ein bisschen mehr Regulierung habe, sagen vielleicht Firmen, ah ja, jetzt ist es irgendwie klar geregelt, jetzt traue ich mich als Geschäftsführer da stärker einzusteigen. Dritter Regelkreis. Und so gibt es ganz, ganz viele Regelkreise und die sind eben so stark, dass eben Störungen im System wieder aufgefangen werden und die Adoption weiter voranschreitet.
Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, es kann auch so negative Netzwerkeffekte geben, wenn Regulierung eben übers Ziel hinausschießt. Genau das sehen wir jetzt so ein bisschen in der EU. Macht dir das Sorge, dass in Europa zunehmend sich strengere Regulierung anbahnt?
Also für Bitcoin macht es mir überhaupt gar keine Sorgen, weil das System ist global und man hat es auch gesehen, der Preis hat überhaupt gar nicht reagiert auf irgendwelche komischen Diskussionen in Europa oder auch Entscheidungen. So, für Europa macht es mir gigantische Sorgen, weil ich persönlich glaube, dass wir heute im Jahr 95, 97 äquivalent sind mit dem Internet. So, und wir wissen genau, was daraus geworden ist. Riesig, riesig, riesig. Und aber auch in Europa haben wir alles oder fast alles verpasst. Ja, die großen Internetkonzerne, wir kennen die Namen, Amazon, Google, am Ende auch Apple letztlich und so weiter, sind alle nicht in Deutschland und Europa entstanden. So, was wir jetzt machen müssten in Europa, wir müssten sagen, da entsteht was Neues, hat gewisse Parallelen zum Internet, aber so ein bisschen verpasst. lass uns voll drauf gehen, alles tun, dass wir Talente, Unternehmen, Kapital nach Europa holen und dass wir hier ein Ökosystem schaffen. Und was wir tun, ist genau das Gegenteil. Ja, wir regulieren weg, wir verschrecken die Leute, haben blöde Diskussionen. Und was sehen wir? USA, Joe Biden, zack, ja, alt und aber trotzdem eben die Administration. Wir wollen führend werden und dann eben einzelne Staaten, Texas und Wyoming und so weiter, eben noch sogar noch mehr. Und wenn wir so weitermachen, das kann man hier direkt auf dem Papier schreiben, in 10 Jahren anschauen oder 5 Jahren, auch das habe ich getwittert, in 5 Jahren schauen wir drauf und wundern uns, ach, irgendwie komisch, jetzt haben wir schon wieder einen Zug verpasst. Ja, und das ist scheiße. Sorry, aber es ist totaler Mist für Europa.
Ja. Ja, genau, sehe ich ähnlich. Wir müssen, glaube ich, noch so ein bisschen abwarten, wie die Regulierung dann letztendlich durchgeht. Da sind ja jetzt, also für die Zuhörerinnen nochmal zusammengefasst, es gibt gerade so die MiCA-Regulierung, da war so ein Proof-of-Work-Verbot stand im Raum, das wurde zum Glück so abgelehnt, aber jetzt auch Transfer-of-Funds-Regulierung, was dazu führen könnte, dass eben unhosted Wallets verboten werden, also man seine Bitcoin nicht mehr selbst verwaltet. Könnt ihr auch beim Podcast nachhören oder auf der Seite nachlesen.
Vielleicht um da nochmal einen Punkt zu machen. Also ich bin super total gegen irgendwie Geldwäsche und alles total. Natürlich, klar. Wir müssen, aber ich habe zufällig mal den Chef getroffen von der Geldwäschebehörde in Liechtenstein und habe mit dem geredet und dann sagt er so, ja, also schon eher so, dass das über das traditionelle Geldsystem erfolgt. Wir werden Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, das geht nicht weg. Ja. Also gibt es Leute, die haben da großes Interesse dran, die lassen sich was einfallen und dann irgendwie wird es passieren. Und ja, wir sollten natürlich schon darauf achten, dass das Krypto, Bitcoin nicht das Einfallstor dafür wird. Absolut, 100%. Also gar keine Frage. Aber wir sollten nicht den Hahn oder das System so sehr zuregulieren, dass sozusagen die ganzen positiven Effekte, die da eben auch mit verbunden sind, sozusagen wegreguliert werden, erstickt werden. Und die Amerikaner, nach meinem Verständnis, sind da pragmatischer. Die sagen, ich lass mal laufen, gucke ich mir an, was passiert, und dann kann ich immer noch hinterher regulieren. Und wir sind eben mehr so die Bedenkenträger, sagen, oh, da könnte ja alles Mögliche passieren, lass uns das komplett zuregulieren, und dann entsteht halt gar nichts. Und das ist halt einfach Mist, weil es geht um, ich meine, Apple, 3000 Milliarden. Und am Ende ist Apple ein Internetkonzern, weil das Smartphone lebt halt vom Internet. Und aber auch eben Amazon und Google und Facebook und alle anderen, auch wenn jetzt Netflix Mord gefallen ist, auch Netflix. Ja, ich meine, wenn wir Filme schauen, haben wir die Möglichkeit, einen deutschen Provider zu wählen? Nee, aber nicht. Also zack, gucken wir halt immer auf Netflix oder eben Amazon oder Google. Es ist doch einfach Mist, wenn solche Sachen in Europa nicht entstehen.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns nochmal den Bogen zum Bitcoin-Kurs schlagen. Du hattest in deiner Präsentation auch so, bist du eingestiegen mit dem Stock-to-Flow-Modell. Also so das auf der Angebotsseite, wenn ich das richtig verstanden habe, und auf der Nachfrageseite eben diese Netzwerkeffekte. Und das spielt dann eben zusammen. Nun ist irgendwie das Stock-to-Flow-Modell, naja, manche sagen gescheitert, manche sagen, brauch nur noch ein bisschen Zeit. Glaubst du noch an Stock-to-Flow-Modell?
Ja, ich finde es faszinierend, weil man am Ende hat halt eine hohe Korrelation gezeigt und der Statistiker, der ich jetzt nicht bin, der sagt, das ist ja irgendwie relevant. So, jetzt muss man aber auch sagen, das Stock-to-Flow-Modell hat ja eine ganz hohe sozusagen Range, in dem es gültig ist. Ja, also Plan B sagt ja, es ist immer noch gültig. Ja. So, wenn es halt gültig ist von 0 bis 500.000, dann ist halt immer gültig. Das könnte man schon kritisieren. Was ich sicher ein bisschen, also was fehlt, das Stock-to-Flow-Modell beschreibt ja nur die Angebotsseite und deswegen ist eben die Nachfrageseite, die durch diese Netzwerkeffekte aus meiner Sicht sehr gut abgebildet werden, sehr sinnvoll und ich brauche halt beides. Ich brauche das Angebot und die Nachfrage. Und was das Stock-to-Flow-Modell halt schon sehr gut beschreibt, ist, alle 4 Jahre halbiert sich die Entstehung neuer Bitcoin. Und mit zurückgehendem Angebot hat es natürlich einen Preiseffekt. Und wenn dann parallel die Nachfrage dann noch sich einklingt, dann können die Preiseffekte auch deutlich größer sein. Meine Prognose war immer, dass das Stock-to-Flow-Modell bricht, aber auf der Upside, nicht auf der Downside. Okay. Jetzt werden wir sehen, was passiert. Ich glaube schon, dass es passieren kann, weil wenn wir relevante Zentralbanken haben, die sagen, ich lege Bitcoin als Währungsreserve an und noch ein paar Regierungen folgen und noch ein paar ETFs in den USA und so weiter, dann können wir ruckzuck bei einer Viertelmillion im Preis stehen. Und dann passt Dr. Slomot wieder.
Stimmt. Sehen wir dieses Jahr die 100.000 noch?
Definitiv. 100% kann man nicht so sagen, aber ich glaube schon. Der Hobby-Statistiker, der auch, also in den letzten 5 Jahren gab es im Durchschnitt jedes Jahr ein Quartal, wo sich Bitcoin verdoppelt hat. So 2017 waren es, glaube ich, 2 und dann irgendwie 2018 keins und sonst aber immer 1. So, und jetzt werden wir sehen, ob es in diesem Jahr auch ein Quartal gibt, wo sich Bitcoin verdoppelt, und dann sind wir bei den 100.000.
Stimmt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alex, dass du zu Gast warst bei uns im BTC Echo Podcast.
Ja, vielen Dank. Hat eine Menge Spaß gemacht.
Genau, wir hören uns wie immer wieder in 7 Tagen und damit bis zum nächsten Mal aus dem Studio in Berlin.